der Session hier gerade neu dazugekommen? Okay, wieder ein paar mehr, aber wow, doch ein paar Leute, die... Wer ist bis jetzt hier, der alle drei Sessions mitgemacht hat? Wow, ihr seid ja der Wahnsinn. Und wer hat auch noch vor, später beim jungen Erwachsenen-Gottesdienst dabei zu sein? Oh, da geht's heute ab. Also, wenn eure Köpfe rauchen, dann könnt ihr euch vorstellen, wie es mir hier gerade geht. Okay, das ist... Ja, die technischen Schwierigkeiten sind immer... Können auch mit zum Leben, aber ich fange einfach mal schon mal an. Ich schicke es euch gerade per Mail, die Präsi zu. Genau, sonst könnt ihr gerne, können wir auch nochmal parallel versuchen, das hier mit USB gleich zu machen. Ich hatte es eigentlich schon drauf gemacht, aber ja. Okay, wir wollen sprechen in dieser Session über ein paar Argumente für den christlichen Glauben und uns auseinandersetzen auch mit anderen Weltanschauungen. Und jetzt ist natürlich logisch, dass man in einer so kurzen Zeit nicht alles abdecken kann, was da relevant ist. Eigentlich kann es gar nichts anderes werden als ein oberflächliches Drüberdippen. Deswegen sollte man sich fragen, habe ich mich gefragt, sollte ich denn eigentlich jetzt hier total in die Breite gehen? Weil das birgt immer die Gefahr in sich, dass Leute da drinnen sitzen, denken, oh, jetzt haben sie sich 80 Minuten lang was angehört und wissen jetzt alles Wichtige über alle möglichen Themen ringsrum und sind jetzt gewappnet für jedes Gespräch. So wird es nicht laufen. So geht's auch mir nicht. Aber ich möchte trotzdem mal so ein paar verschiedene Argumente und eine gewisse Art zu denken auch mal rüberbringen, die in dem Zusammenhang für uns vielleicht hilfreich sind. Okay, und zwar wollen wir uns heute mal der Frage stellen, warum Gott? Und das jetzt mal von verschiedenen Blickwinkeln betrachten, nämlich die Frage erstmal, warum ist die Existenz Gottes überhaupt relevant? Warum ist es überhaupt wichtig, ob es einen Gott gibt? Was spricht für die Existenz Gottes? Warum das Christentum bei all den Glaubensrichtungen? Warum der Bibel vertrauen? Wer ist Jesus und was spricht dafür, dass er der ist, der er behauptet hat zu sein? So, jetzt könnte man natürlich über jeden einzelnen dieser Punkte komplette Tagungen machen. Ich könnte jetzt über einzelne Argumente für die Existenz Gottes jetzt schon alleine die nächsten 90 Minuten sprechen. Also wieso jetzt so viele verschiedene Dinge? Ich glaube, ich bringe mal diese verschiedenen Punkte so in dieser Linie, in dieser Reihe auch vor, um bei uns mal so einen gewissen Blick zu denken auch anzuregen. So die Frage, die jetzt auch gerade wieder von dem lieben Florian kam, war wieder richtig gut, so nämlich was, also in der Mittagspause hatten wir gequatscht gehabt, ja was ist denn mit den ganzen Menschen, die sagen, ist ja gar nicht wichtig, ist ja relevant, glaub halt, was du willst. Es geht vielen Leuten genau so, das war ja auch vorher Thema in der Q&A, was ist denn mit Leuten, die sagen, ja, mir geht mir ja gut, ich brauche ja Gott nicht. Ich glaube, dass es vielen Leuten so geht, da könntest du jetzt philosophische Argumente für die Existenz Gottes bringen, für die Historizität der Bibel und so weiter. Und es würde sie nicht groß bewegen, kratzen, weil ihre Fragestellung eine ganz andere ist, weil sie mit so einem postmodernen Mindset eher unterwegs sind und sich fragen, was bringt es mir? Und so, glaube ich, ist oft eher der Ansatz, den wir da wählen dürfen, auch in Gesprächen, zu zeigen, was bringt es dir? Was für einen Unterschied macht es, ob es einen Gott gibt oder nicht? Und für andere Leute ist diese Frage völlig klar. Die verzweifeln regelrecht an der Sinnfrage, weil sie sagen, hey, wenn es keinen Gott gibt, dann ist alles ultimativ sinnlos und landen im Nihilismus und über das dann irgendwie wieder bei der Gottesfrage. Und andere sagen sich, okay, ich glaube an einen Gott, aber und ich sehe auch das als eine sehr relevante Entscheidung, oder sehe das als eine sehr wichtige und als eine klare, aber auch wichtige Sache. Aber frag mich, warum jetzt ausgerechnet von all den verschiedenen Glaubensrichtungen das Christentum? Andy, kannst du mir bitte aus meinem Rucksack hier die Paracetamol und die hier diese Kapsel mit Tabletten, also ich habe ein bisschen Fieber, Erkältung und bin mal wieder ein bisschen am Husten, aber irgendwie hat es dann doch geklappt, die letzten zwei Sessions ganz gut durchzureden. Ja, wir wollen mal einsteigen mit der Frage, warum ist die Existenz Gottes eigentlich relevant? Ist das eine relevante Frage? Für manche ist das völlig klar, logisch, natürlich ist sie das, für andere nicht. Ich kann mich erinnern, als ich vor ein paar Jahren in Indien mal war, auf Darjeeling, weiß ich, kennt ihr den Schwarztee, Darjeeling, das ist, super, danke sehr, das ist von einem, da habe ich so eine Kapsel mit, genau. Sonst, das wäre auch genau das, wo gerade eine liebe Schwester auf mich zugekommen ist. Genau, wenn ich es vielleicht doch haben könnte, das wäre ganz lieb. Entschuldigung, ich tue ja euch gerade alle von hier vorne in Beschlag nehmen. Aber genau, meine Stimme ist gerade ein bisschen beschlagen. Ich kann mich erinnern, ich hatte mit einem jungen Mann da gesprochen, zum Holländer. Mit hatten wir da gequatscht in diesem Bergdorf da oben in Indien, Darjeeling. Habe ihm erzählt über die letzten Wochen und Monate. Ah, super, vielen Dank. Und starke Zeugnisse, die ich da erlebt hatte, und Dinge, die Gott gewirkt hat. Und er guckt mich nur so an und sagt, okay, what's your point? What's your point? Warum ist das wichtig? Ich so, hä? Ist doch klar. Also wenn es einen Gott gibt, dann ist das ja die wichtigste Frage überhaupt. Dann hat er die Welt geschaffen und dann ist es für jeden Menschen das Relevanteste überhaupt zu wissen. Was könnte denn überhaupt wichtiger sein? Ich bin Christ geworden und für mich war klar, ich sehe jetzt die Welt mit anderen Augen. Alles um mich herum betrachte ich jetzt aus einer anderen Brille. Aber diesen Blick hatte er nicht. Für ihn war das so, kann ja sein, dass es wahr ist. Ich brauche es nicht. Was bringt es mir? Ist es wichtig? Und ich glaube, hier ist es wichtig anzusetzen und zu zeigen, es ist sehr wichtig, ob es einen Gott gibt. Es gibt verschiedene Punkte, die man dafür anbringen kann. Ein ganz wichtiger ist zum Beispiel die Frage nach dem Wert des menschlichen Lebens. Es macht einen Unterschied, ob du glaubst, dass du ein Zufallsprodukt bist oder ob du glaubst, du wurdest geschaffen von einem genialen und guten Schöpfer. Wir glauben als Christen gemäß Genesis 1,27, dass wir alle im Ebenbild Gottes erschaffen wurden. Und es hat einen enormen Impact gehabt, auch in der westlichen Welt, als das Christentum hier reingekommen ist, in dem, wie man angefangen hat, mit Menschen umzugehen, die vielleicht nicht immer ganz so in das Schema gepasst haben. Wenn man keinen Bock hatte auf ein Mädel, weil man einen männlichen Nachkommen wollte und es einfach vor der Tür abgelegt hat, oder wenn das Kind unehelich gezeugt war und man hat es dann draußen auf der Straße ausgelegt, gab es Christen, die angefangen haben, diese Kinder aufzusammeln, und so kam es zur Errichtung von Waisenhäusern. Weil sie gesagt haben, jeder Mensch ist wertvoll, weil er im Ebenbild Gottes erschaffen wurde und verdient es darum auch, als ein Mensch mit Würde behandelt zu werden. Und das Römische Reich wurde revolutioniert in Gesundheit, in der Ethik, weil dieser Gedanke reinkam, der besonders ist, der unique ist und der in einem atheistisch-naturalistischen Universum keinen Sinn ergeben würde. Trink kurz was. In einem atheistisch-naturalistischen Universum bist du nichts weiter als ein Häufchen Sternstaub. Das Universum interessiert sich einen feuchten Kehricht für dich. Es hat keine Meinung zu dir. Es ist auch nicht gegen dich. Es hat einfach keine Meinung zu dir. Du bist einfach da, ich bin da. Und ob jetzt ein Mensch den anderen Menschen abmetzelt, ob es Genozide gibt, ob es Vergewaltigungen gibt, ob es irgendwas, das interessiert das Universum nicht. Das Universum hat kein Konzept von einer Menschenwürde, die es dir verleiht. Wir können natürlich sagen, wir setzen da an, ohne an Gott zu glauben und sprechen uns einen Wert zu. Aber die Frage ist immer, woher kommt das? Was ist die Grundlage dafür? Wir setzen viele Dinge als selbstverständlich voraus, selbst wenn wir keine Christen sind und in der 10. Generation schon Atheisten, die aber ursprünglich aus einem christlichen Menschen- und Wertebild kommen. Ich habe erzählt im letzten Seminar oder im vorletzten, wie ich mit meinem Nachbarn, der Atheist ist, immer wieder über diese Themen ins Gespräch komme und er so langsam merkt, wie ihm sein Atheismus und Agnostizismus sich umwandelt, weil er merkt, hey, unsere Gesellschaft ohne den Glauben an ein höheres Wesen hat ganz viele wichtige Bezugspunkte nicht mehr, die in ethischen Diskussionen eine große Rolle gespielt haben. Also du merkst plötzlich, in der Abtreibungsthematik geht es nicht mehr nur um die Frage, ist das ein Mensch oder nicht, das Ungeborene, sondern was steht über, welches Recht steht am höchsten? Das Recht auf die freie Bestimmung über den eigenen Körper oder das Recht auf Leben? Früher wäre klar gewesen, wenn du ein Mensch bist, dann natürlich das Recht auf Leben, weil einen Menschen darf man nicht töten. Das ist ein wertvolles Wesen mit Würde. Aber plötzlich sind andere Dinge entscheidend als die Tatsache, dass du biologisch gesehen ein Mensch bist. Was du ja ein Ungeborenes ist natürlich ein Mensch, ist ja keine Pflanze oder hat, ist ja kein, sind ja nicht Pflanzenzellen, das ist von Anfang an ein aus menschlichen Zellen bestehendes Wesen mit einem Organismus ab einem sehr frühen Zeitpunkt. Aber dann plötzlich sagt man, nein, das Wichtige ist, dass du Personenbewusstsein hast, dass du Schmerzempfinden hast, dass die und die Eigenschaften gegeben sind. Und dann sprechen wir das Personenbewusstsein dir zu. Menschsein alleine ist nicht der entscheidende Faktor. Oder biologische, das klappt, ja super, vielen Dank. Die biologische Dimension alleine ist nicht der entscheidende Faktor. Und das sehen wir in ethischen Diskussionen, wenn es um Abtreibung, wenn es um Sterbehilfe geht, ist die Frage, wer oder was der Mensch ist, ganz schnell auf dem Tisch. Und da merken wir, diese Thematik, der Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen, ist unfassbar relevant. Und ich finde, das ist eine Frage, die man sich stellen kann und die du dem anderen stellen kannst. Willst du in einer Welt leben, in der das nicht mehr als Grundsatz gegeben ist? Menschen sind wertvoll und schützenswert, einfach nur, weil sie Menschen sind. Punkt. So, es gibt zwei weitere Punkte, die ich ansprechen möchte. Und zwar die Frage nach dem Sinn und die Dimension von Moral. Wo ich sehe, dass die Existenz Gottes hier einen enormen Unterschied macht. Es gab eine Studie, ich habe in meinem Skript die Quelle jetzt hier nicht, aber da wurde die Frage gestellt, wie oft denkst du über die Bedeutung und den Sinn des Lebens nach? Und 77% der Menschen in Westeuropa antworteten mit oft oder manchmal. Interessant. 3/4 aller Menschen fragen sich oft oder manchmal, was der Sinn des Lebens ist. Ne, jetzt auch diese Formulierung, der Sinn des Lebens. Und auch das könnte man schon als ein Indiz für Gott nehmen, denn wie kommt es, dass Menschen auf der ganzen Welt immer wieder neu, oder als Indiz zumindest, dass es so einen Sinn gibt, denn wie kommt es, dass Menschen auf der ganzen Welt immer wieder neu diese Frage nach einem Sinn stellen? Oder man könnte auch sagen, die Frage nach Gott stellen. Wieso tun Menschen immer wieder, unabhängig von der Kultur und Zeit, diese Frage stellen? Was ist der Sinn des Lebens? Man könnte natürlich sagen, es ist ein evolutionäres Beiprodukt, das irgendwo uns das so einverleibt hat, von einem Sinn auszugehen oder auf einen Sinn ausgerichtet leben zu wollen. Oder man könnte davon ausgehen, es gibt vielleicht tatsächlich so einen Sinn und deswegen fragen Menschen auch immer wieder nach dem, weil irgendwie das Universum es nicht geschafft hat, uns zu vermitteln, wie die Sache nämlich wirklich aussieht, dass es keinen übergeordneten Sinn gibt. Und jetzt ist das etwas, wo viele Leute sagen würden, ja, aber dann suche ich mir meinen eigenen Sinn. Ich brauche ja nicht einen Gott, der mir erst einen Sinn gibt. Ich kann mir meinen Sinn im Leben selber suchen. Mein Sinn im Leben ist vielleicht meine Karriere. Mein Sinn im Leben ist es, für meine Familie da zu sein. Mein Sinn im Leben ist es, für einen grünen Planeten zu kämpfen, für Menschenrechte zu kämpfen, für einen kurdischen Nationalstaat zu kämpfen, für whatever. Das kannst du natürlich sagen. Die Frage ist aber, ist das nicht letztlich nur eine Illusion? Ich will mal mit uns in die Geschichte von Sisyphos reingehen. Vielleicht kennt ihr dieses sprichwörtliche Reden von einer Sisyphos-Aufgabe. Eine Sisyphos-Aufgabe ist eine, wo du 20 Mal, 30 Mal, 40 Mal probierst und es klappt einfach nicht. Du versuchst irgendwie ständig diesen Fleck rauszukriegen aus deinem T-Shirt, es geht nicht weg. Du versuchst diesen Faden durch die Nadelöse zu ziehen, er geht einfach nicht durch, obwohl du es immer wieder probierst. Und so, und das leitet sich ab von einer griechischen mythologischen Geschichte, in der es einen Menschen gab, der Sisyphos hieß und als der verschlagenste aller Menschen gesehen wurde. Er war tatsächlich so böse, dass die Götter gesagt haben, sie bestrafen ihn, indem sie ihn in die Unterwelt schicken und ihm die Strafe auferlegen, einen Stein den Berg hochzurollen. Und immer wieder, wenn er dann oben ankommt und diesen Stein runterrollen will, rollt dieser Stein wieder zurück. Und wieder und wieder und wieder. Du kannst jetzt sagen, der Weg ist das Ziel. Du könntest natürlich versuchen, dem irgendwo eine Bedeutung zu verleihen. Ja, es liegt ja irgendwo einen Sinn in dem, was er macht. Er tut sich dabei seine Muskeln stählern und wird fitter. Und der Weg ist das Ziel. Allein, dass du auf dem Weg bist, ist ja schon, ne, du kannst ja dem, was du machst, einen Sinn verleihen. Aber das ist der Punkt. Ein Aktivismus erzeugt nicht einen Sinn, der vorher nicht da ist. Entweder es gibt einen Sinn dahinter, was du machst, oder es gibt ihn nicht, aber du kannst nicht der Sache, die du machst, einen Sinn verleihen, wenn der nicht in sich selber da ist. So, wir Menschen sehnen uns nach einer innewohnenden Überzeugung, die uns antreibt. Wir sehnen uns nach einem Ziel, auf das wir uns freuen können. Es gibt nichts Zermürbenderes, als zu wissen, du machst das alles letztlich für nichts. Und ich will das mal so knallhart sagen, aus atheistisch-naturalistischer Perspektive ist es letztendlich so. Irgendwann kommt ultimativ ein Komet in die Welt eingeschlagen, es war alles hier und alle Menschenrechte, für die du gekämpft hast, alles, wofür du dich eingesetzt hast, der grüne Planet, alles weg. Vielleicht, du kannst sagen, es gibt Leute, die haben ihr Leben gegeben. Ich fand das so krass, immer wieder mit so Altkommunisten aus der DDR zu sprechen. So Leute, die quasi, ja, sagen wir mal, als die 1935 geboren sind und dann so als Jugendliche dann im DDR-Zeitalter drinne waren und dann quasi ihr ganzes bewusstes Leben als junge Erwachsene in diesem Sozialismus der DDR verbracht haben und ihre ganze Kraft und Energie da reingingen. Und wenn du dann so diese Interviews mit ihnen aus den 90ern, 2000ern ansiehst, du siehst, wie sie so verzweifelt daran festhalten wollen, weil sie realisieren, alles, wofür sie gelebt und gearbeitet haben, ist weg. Und zwar mit Schall und Posaunenklang ging diese Diktatur am Ende unter. Alles, wofür sie gelebt haben, hat sich entpuppt als ein kurzer Aufblähen in der Geschichte, der am Ende dann, an den man sich nicht so gern zurückerinnert. So, das ist jetzt natürlich ein bisschen krass gesagt und es gibt viele Dinge, die Menschen bewegt haben, die wirklich was bewegt haben. Menschenrechte, die erkämpft wurden, Gesellschaften, die transformiert wurden, medizinische Geräte, die erstellt wurden, mit denen weniger Menschen starben oder Hygieneregelungen, die eingeführt wurden. Es gibt ja viele Dinge, die Menschen hineingelegt haben in diese Welt, die sie wirklich zu einem besseren Ort machen. Aber ultimativ, wenn wir glauben, es gibt kein Ziel, auf das alles, das hier zuläuft, gibt es dann wirklich einen Sinn? Denn alle Dinge im Leben, die einen Sinn haben, haben ein Ziel. Wenn du dich fragst, was ist der Sinn hinter einem Schulbuch? So, du hast ein Schulbuch in der Hand, was ist der Sinn von diesem Schulbuch? Der Sinn hängt mit dem Ziel zusammen. Das Ziel ist, dich am Ende gesellschaftsfähig zu machen mit dem Wissen, was du darin lernst. Es soll dir helfen im Studium, auf der Arbeit und so weiter. Wenn jetzt in diesem Schulbuch nur lauter Comics drin stehen, dann ist es am Ziel vorbei und darum zweckentfremdet. Der Sinn und Zweck hängt zusammen mit dem Ziel. Das Ziel von diesem Seminar heute ist, dass ihr vielleicht im Glauben gestärkt werdet, dass ihr ein paar mehr Impulse mitnehmt. Wenn ich jetzt hier vorne stehe und 4 Stunden lang nur Witze erzähle, dann wäre das nicht der Sinn und Zweck jetzt von dieser Session hier gerade. Also der Sinn von dem, was ich jetzt hier mache, leitet sich ab von dem Ziel des Tages. Und so ist es auch mit unserem Leben. Der Sinn unseres Lebens leitet sich ab von dem größeren Ziel unseres Lebens. Wenn es einen Gott gibt, der unser Leben ein Ziel gesetzt hat, wie es Philipper 2 sagt, wo Paulus sagt, wir sind noch nicht am Ziel angekommen, dann leitet sich auch davon eben ein Sinn ab. Unsere Bestimmung ist es, auf dieses Ziel zuzugehen. Das Schöne ist, dieses Ziel, die Ewigkeit bei Gott, ist nicht so etwas, wo so eine Ewigkeitsvertröstung, sondern im Hier und Heute, Psalm 16, Vers 11, vor deinem Angesicht ist Freude in Fülle, dürfen wir das schon erleben. Dass dieses Ziel, auf das wir hinsteuern und von dem her sich unser Sinn ableitet, etwas ist, was wir hier im Kleinen trotzdem erleben dürfen. Und ich möchte hier dazu mal ein Zitat bringen von Ayan Hirsi Ali. Das ist eine Aktivistin gewesen jetzt für den New Atheism ganz lang. Also sie war Muslima aus Somalia, ist geflüchtet von einer Zwangsehe nach Europa, lebt in Holland, Belgien, glaube ich, und war jetzt ganz lange mit Richard Dawkins und solchen Ultra-Atheisten unterwegs. Und jetzt ganz frisch zum Christentum konvertiert, seit 2 Jahren und hält öffentliche Speeches darüber. Und hier finde ich ganz interessant, wie sie das begründet hat. Und seitdem sind noch mal ein paar mehr Dinge passiert. Sie sagt, ich habe mich auch dem Christentum zugewandt, weil ich das Leben ohne spirituellen Trost letztlich als unerträglich, ja fast als selbstzerstörerisch empfand. Der Atheismus konnte eine einfache Frage nicht beantworten. Was ist der Sinn und Zweck des Lebens? Das Gottesloch, die Leere, die der Rückzug der Kirche uns hinterlassen hat, ist lediglich durch ein Durcheinander irrationaler, quasi-religiöser Dogmen gefüllt worden. Der Satz, der oft J.K. Chesterton zugesprochen wird, wie auch immer, ist zu einer Prophezeiung geworden. Wenn die Menschen entscheiden, sich nicht an Gott zu glauben, glauben sie danach nicht an nichts mehr, sondern sie werden fähig, an alles zu glauben. Ja, einfach mal Ihre Analyse und Ihr Weg hin zum christlichen Glauben. Ich will mal weitermachen mit einem anderen Punkt, nämlich mit der Notwendigkeit von Gott für objektive Moral. So, lass uns mal gemeinsam diese Story hier von Nietzsche oder diesen Abschnitt aus einem Text von Nietzsche lesen. Und ja, vielleicht kennt ihr diesen Film Gott ist tot, so ein christlicher God's Not Dead, gibt es mehrere Teile, und es leitet sich ab von diesem bekannten Zitat von Nietzsche, der gesagt hat, Gott ist tot, in seinem Text. Und in diesem Text ist ein Mann, der rennt auf den Marktplatz und will den Leuten die Erkenntnis mitteilen, was jetzt sich verändert hat, durch das, dass man ja weiß angeblich, dass Gott nicht existiert. Und jetzt lest mal genau mit. Wohin ist Gott, rief er. Ich will es euch sagen. Wir haben ihn getötet, ihr und ich, wir sind seine Mörder. Aber wie haben wir das gemacht? Wie vermochten wir das Meer auszutrinken? Wer gab uns den Schwamm, um den ganzen Horizont wegzuwischen? Was taten wir, als wir diese Erde von ihrer Sonne losketteten? Wohin bewegt sie sich nun? Wohin bewegen wir uns? Fort von allen Sonnen. Stürzen wir nicht fortwährend und rückwärts, seitwärts, vorwärts, nach allen Seiten? Gibt es noch ein Oben und ein Unten? Irren wir nicht durch ein unendliches Nichts? Haucht uns nicht der kalte Raum an? Ist es nicht kälter geworden? Kommt nicht immerfort die Nacht und mehr Nacht? Also was er hier beschreibt von seiner Denke her, ist durch historische, wissenschaftliche, philosophische Belege und Erkenntnisse kommt man zu dem Schluss, Gott existiert nicht. Und wie geht man jetzt mit dieser neuen Erkenntnis um? Und er beschreibt es hier in poetischer Form, dass ein Mann eben diese Erkenntnis jetzt weitergibt, damit, dass er sagt, hey, wir haben die Erde losgekettet von der Sonne. Die bestehenden Fixpunkte, die wir hatten, die gibt es jetzt nicht mehr. Wir bewegen uns jetzt in alle Richtungen, weil wir nicht mehr wie vorher objektive Fixpunkte haben für richtig und für falsch. Für einen Sinn, auf den unser Leben ausgerichtet ist. Für einen Telos, für ein Ziel dieser Welt, dieser Schöpfung. Eine Heilsgeschichte, eine Story, auf die alles zuläuft. Das Einzige, was zurückbleibt, ist dieses Gefühl des fortwährenden Sturzes und nie wirklich auf einem festen Grund sein zu können, weil alles ist immer relativ. Wenn es keinen Gott gibt, der dir sagt, das ist gut, das ist böse, gibt es nur persönliche Meinungen, über die man diskutieren kann, aber es gibt keinen objektiven Maßstab. Du kannst die Meinung haben, dass Menschen wertvoll sind, du kannst sie auch nicht haben. Du kannst die Meinung haben, dass es einen Sinn des Lebens gibt, du kannst sie auch nicht haben, aber es gibt nicht mehr diese Fixpunkte, wie es sie vorher gab. Und er beschreibt es so, der leere Raum haucht uns an. Der Raum ist leer, da gibt's nichts drinne. Und dementsprechend ist es ziemlich kalt geworden. Weil du kannst natürlich sagen, ich gebe meinem Leben einen Sinn und ich habe moralische Werte und Prinzipien, aber es sind keine objektiven Standards. Weil der moralische Gesetzgeber über uns, wenn es ihn nicht gibt, gibt es auch die damit verbundenen moralischen Gesetze nicht. Kennt jemand noch diese Serie The Tribe, die früher auf dem Kinderkanal lief? Würde mich interessieren. Ja, du kennst sie? Nee. Also es war so eine neuseeländische Serie, wo es darum ging, dass ein Virus alle Erwachsenen ausschaltet und es bleiben nur noch die Kinder zurück. Und jetzt in dieser neuen Welt ohne Erwachsene müssen die ihre eigenen Regeln aufstellen. Und es ist interessant, wie sie das machen, weil alle vorher geltenden Gesetze gibt es ja nicht mehr. Es gibt keine Verpflichtung mehr, beim Stoppschild stehen zu bleiben. Es gibt keine Verpflichtung mehr, sich so und so zu verhalten oder mit dem Auto bei 30 km/h stehen zu bleiben oder zu fahren. Es gibt es nicht mehr. Du kannst die Welt neu designen und du siehst dann halt letztlich, wie es dann so Banden und Clans gibt. Ich frage mich echt, wie sowas auf dem Kinderkanal laufen konnte. Es war echt alles ein bisschen düster. Aber du siehst eben genau das. Wenn es keinen Gesetzgeber gibt, gibt es keine objektiv verbindlichen, gültigen Gesetze. Und das ist genau der Punkt, wo wir eben haben, wenn Gott nicht existiert. Kein Gesetzgeber, keine Gesetze. So einfach. Jeder kann selbst festlegen, was er für moralisch vertretbar hält. Es gibt keinen objektiven Maßstab für Gut und Böse in einer Welt ohne Gott. Du kannst natürlich, verstehe mich nicht falsch, als Atheist einen moralischen Kompass selbstverständlich haben. Als Christ glaube ich sogar, Gott hat den in uns hineingelegt. Und sehe darin eher eigentlich ein Argument für die Existenz Gottes. Aber der Punkt ist, dass es diese Kategorie Gut und Böse nicht gibt, wenn es nicht einen über uns stehenden Maßstab gibt. Du kannst natürlich sagen, wir hängen uns an die UN-Menschenrechtscharta, aber kannst dich auch an die Kairoer Menschenrechtserklärung halten. Welche hat jetzt recht? Du kannst sagen, ich halte mich an die französische Gesetzgebung, in der es okay ist, einem Gans ins Maul einen Trichter reinzustopfen und es so lange zu mästen, bis die Leber so einen hohen Fettanteil hat, damit die lecker schmeckt. Oder ich halte mich an die deutsche Gesetzgebung, wo das als Tierquälerei gilt und unter Strafe steht, sowas zu machen. Welche Gesetzgebung ist jetzt die entscheidende? Die Nazi-Verbrecher im Dritten Reich wurden bei den Nürnberger Gerichtsprozessen gefragt, wie sie das machen konnten. Und immer wieder war ihre Verweis darauf, wir haben nie gegen geltendes Gesetz verstoßen. Wir haben nichts gemacht, was illegal war nach unserer Gesetzgebung. Und die Frage, die die Richter gestellt hatten, war immer wieder, aber gibt es nicht ein Gesetz über dem Gesetz? Gibt es das? Wenn ja, wer legt das fest? Und da sehe ich die Relevanz der Existenz Gottes. Ein Gesetz über dem Gesetz kann es nur geben, wenn es jemandem über den Menschen gibt. Okay, so das sind ein paar Punkte, die für mich für die Relevanz der Gottesfrage sprechen. Und wir wollen jetzt mal ein paar Punkte anschauen, die meiner Meinung nach für die Existenz Gottes sprechen. Und da könnten wir verschiedene Punkte anführen. Ich will einfach mal mit Erlebnissen natürlich starten. Ne? Nicht, dass ihr jetzt denkt, der kommt jetzt hier mit irgendwelchen philosophischen Argumenten. Natürlich ist da, wo Menschen Gott erleben, das ein Argument für seine Existenz. Na klar. Wenn du erlebst, wie du schwer krank bist, du richtest dich im Gebet an ihn und du erlebst eine Heilung, wow. Wenn du erlebst, wie Gott Kranke heilt, von Süchten befreit, Menschen in Träumen begegnet, dann kannst du natürlich im strengen Sinne immer sagen, das ist aber noch nicht ein Beweis. Kann man auch anders erklären. Aber hier kommen wir eigentlich schon zu einem Punkt, der in dem Ganzen wichtig ist. Ich glaube nicht, dass es Beweise im strengen Sinne für die Existenz Gottes gibt, aber dass es sie in dem Sinne auch nicht braucht. Es gibt alle möglichen Dinge, die wir nicht im strengen Sinne beweisen können und trotzdem sind wir von ihnen überzeugt. Ich bin davon überzeugt, dass ich mich nicht in einer Matrix befinde und ihr alle nur Computerhologramme seid, die mir eingeblendet werden. Das ist meine feste Überzeugung. Ich kann sie nicht beweisen, ich kann sie nicht belegen. Und alles, was du mir irgendwie jetzt vermitteln willst, kann ich auch immer irgendwie wegerklären. Ich kann dir nicht belegen, dass ich nicht, weiß nicht, ob ihr den Film Die Truman Show kennt, wo einer jetzt sagt, er ist, wo einer irgendwann feststellt, alle um ihn rum sind bezahlte Schauspieler. Ich kann nicht belegen, dass jetzt ihr nicht alle bezahlte Schauspieler seid und auf einem anderen Planeten gerade alle der Fernsehshow zugucken mit mir als Hauptrolle. Und ich bin mir sicher, irgendeiner in seiner Psychose denkt es zwischendurch auch mal, dass dem tatsächlich so ist. Wenn du mir jetzt sagen würdest, nee, ist nicht so, dann beweis es mir, kannst du nicht. Ich kann bei allem immer sagen, nö, kann man auch so erklären, kann man auch so erklären, kann man auch so erklären. Und das ist dieselbe Sache mit Gott. Du kannst alle möglichen Argumente für die Existenz Gottes immer irgendwie natürlich auch anders erklären. Aber die Frage ist, ob nicht in der Vielzahl die verschiedenen Dinge, die zusammenkommen, am Ende die Existenz Gottes als die plausibelste Sicht vorkommen lassen. Und das wäre genau mein Punkt. Natürlich kannst du eine einzelne Gebetserhörung wegerklären. Aber wenn da 2 und 3 und 4 und 5 und 500 und 5000 und so weiter dazukommen, dann würde ich sagen, kannst du irgendwann mal schon sagen, da gibt es irgendwie einen Zusammenhang zwischen gesprochenen Gebeten und erhörten Gebeten. Und möglicherweise liegt er darin, dass es jemanden gibt, der diese Gebete erhört. Aber ja, ich würde eher einen sogenannten kumulativen Case machen. Ein kumulativer Case ist, dass du verschiedene Punkte zusammennimmst und sagst, die beste Erklärung für diese verschiedenen Dinge ist, dass Gott existiert. So, wenn du einen Mordfall untersuchst, dann hast du vielleicht das blutige Messer, aber du hast, das reicht noch nicht alleine, wenn jetzt auf diesem Messer Fingerabdrücke von dir drauf sind, um zu zeigen, du bist der Mörder. Aber wenn Haare von dem Mordopfer bei dir in der Wohnung zu finden sind und DNA-Spuren überall in der Wohnung verteilt, und ich muss jetzt nicht in die grausigen Details gehen, aber ihr versteht, verschiedene Indizien zusammengenommen lassen am Ende es als die beste Erklärung erscheinen, dass du oder wer auch immer dann tatsächlich der Mörder ist. Und so will ich es auch mit der Existenz Gottes sehen. Es gibt verschiedene Punkte, die wir anführen können. Ich habe jetzt hier mal ein paar Punkte angeführt, die man da nehmen kann, die für mich zusammengenommen sich am besten erklären lassen mit der Existenz Gottes. Wir gehen mal auf ein weiteres Argument. Es gibt verschiedene kosmologische Argumente. Kosmologische Argumente sind Argumente, die zeigen wollen, dass es für eine Ursache eine Wirkung braucht und diese Wirkung sich am besten als Gott identifizieren lässt. Und da gibt es verschiedene kosmologische Argumente. Das Leibniz-kosmologische Argument, das Kalam-kosmologische Argument ist ein sehr bekanntes. Und da möchte ich mal mit uns gemeinsam eins durchgehen. Das ist ein Argument, das im letzten Jahrhundert durch William Lane Craig sehr verbreitet worden ist. Und es lautet folgendermaßen: Alles, das beginnt zu existieren, hat eine Ursache. Soweit, so logisch. Alles, das beginnt zu existieren, hat eine Ursache. Das Universum begann zu existieren, also hat das Universum eine Ursache. Okay, aber wieso sollte diese Ursache Gott sein? Ja, das Argument geht weiter. Diese Ursache muss über bestimmte Eigenschaften verfügen, die einer Entität zugeschrieben werden, die man gemeinhin Gott nennt. Ergo, Gott existiert. So, alle diese Punkte werden von Menschen herausgefordert. Ich würde behaupten, der erste Punkt ist ein ziemlicher No-Brainer. Wenn Dinge beginnen zu existieren, haben sie eine Ursache. So, da kommen Leute dann mit schwarzen Löchern und verschiedenen anderen Bereichen, wo sie sagen, ja, da existieren ja Dinge auch einfach so ohne Ursache, aber da ist nicht wirklich, oder das ist, wenn du es dir genauer ansiehst, merkst du, das ist nicht ganz der Fall. Von nichts kommt nichts. Also das ist tatsächlich, finde ich, mit der einfachste Punkt und ein ziemlicher No-Brainer. So, die zweite Sache, das Universum begann zu existieren. So, wir können jetzt natürlich über die Frage sprechen, wann genau begann es zu existieren. Das soll an dieser Stelle gar nicht thematisiert werden. Aber uns muss klar sein, die Sichtweise, dass das Universum einen Anfang hat, die gab es nicht schon immer. Und Christen standen mit ihrer Vorstellung von Creatio ex nihilo, Schöpfung aus dem Nichts, als die Exoten da. Und als dann die Erkenntnis gemacht wurde, durch die Relativitätstheorie und verschiedene andere Punkte, wo man gemerkt hat, das Universum dehnt sich aus und wenn es sich ausdehnt in einer gewissen Geschwindigkeit, dann war das vor einer Stunde weniger weit ausgedehnt als jetzt und vor einer weiteren Stunde weniger weit. Und anhand der Geschwindigkeit, mit der es sich ausdehnt, kannst du dann einen Punkt zurückverfolgen, den man in der Regel auf etwa 13,8 Milliarden Jahre in der Vergangenheit legt, wo man sagt, da begann es sich auszudehnen, da ist etwas passiert wie ein Urknall. Und das ist der Punkt, wo eben ich jetzt zu viertens komme. Diese Ursache muss über bestimmte Eigenschaften verfügen, die man nicht einem Multiversum zum Beispiel zuschreiben kann, sondern Gott. Denn ausgehend vom Urknall entstanden folgende drei Dinge. Zeit, Raum und Materie. Es ist ein No-Brainer, dass die Ursache außerhalb der Wirkung stehen muss. So, du kannst nicht die Ursache von Raum sein und dich selber innerhalb von Raum bewegen. Du kannst nicht die Ursache von Materie sein und selber aus Materie bestehen. Du kannst nicht die Ursache von Zeit sein und dich selber innerhalb eines zeitlichen Rahmens bewegen, dem du unterlegen bist. Das sind natürlich alles Dimensionen, die sind für uns schwierig zu fassen und zu begreifen, aber das, wie kann man sich eine Welt vorstellen ohne zeitlichen Rahmen? Aber letztendlich führt es dazu, dass die Urursache hinter dem Urknall außerhalb von Zeit, außerhalb von Raum und außerhalb von Materie stehen muss. Zeitlos, immateriell, unendlich, raumlos. Und da wären wir, so das philosophische Argument, das wäre jetzt, das kann man challengen an verschiedenen Stellen, aber ich finde das ein sehr stichhaltiges, bei eigentlich einer ziemlich guten Beschreibung von Gott, der raumlos, zeitlos, immateriell, unendlich ist. Und da sind wir natürlich noch nicht bei dem dreieinigen Gott der Bibel, der in Jesus Christus Mensch wurde, ganz Gott, ganz Mensch und als Jesus von Nazareth am Kreuz für uns starb. Aber ein Argument für Gottes Existenz muss auch nicht gleich noch alle anderen Themen mit behandeln. Manche sagen dann, ich habe mal mit einem über dieses Thema, über dieses Argument gesprochen, sagte, ja, okay, leuchtet mir ein, aber das bringt dir ja überhaupt nichts, weil könnte ja auch jeder andere Gott sein. Okay, aber es das heißt nicht, dass es mir nichts bringt. Wenn hier der Atheismus ist und da vorne das Christentum, dann ist es schon mal gut, wenn ich den Schritt gehe, zu zeigen, warum ist der christliche Glaube wichtig. Und dann sind wir nochmal einen Schritt näher, wenn ich dir zeige, was spricht für die Existenz eines Gottes. Dann gehen wir mal im nächsten Schritt hin und vergleichen verschiedene religiöse Weltanschauungen miteinander und merken dann, behaupte ich, dass die Bibel eine zuverlässigere Sicht auf die Welt bietet als jetzt der Koran oder das Buch Mormon. Dann im nächsten Schritt schauen wir uns an, wer ist Jesus und ist er wirklich auferstanden? Und wenn wir sagen, er ist auferstanden, dann behaupte ich, ist dieser Glaube wahr. Aber so dürfen wir das sehen. Es ist nicht alles, es muss nicht mit einem einzelnen Argument alles abgedeckt werden, was es über Gott zu sagen gäbe. Dieses Argument könnten jetzt auch Muslime verwenden oder Hindus. Das ist gar nicht schlimm, wenn wir in bestimmten Bereichen gemeinsame Schnittmengen haben, wo Leute aus denselben Hintergründen dran arbeiten. Es gibt ja auch jüdische Archäologen, mit denen, und wir freuen uns über die Erkenntnisse, die sie machen, über Ausgrabungen im antiken Israel und sagen ja nicht, ja gut, weil das jetzt keine Christen sind, zählt das alles nicht, was die daraus finden. Ein philosophisches Argument für die Existenz Gottes ist in sich stichhaltig, auch wenn es noch nicht direkt zum christlichen Gott führt. Okay, ein weiterer Punkt wäre zum Beispiel zu sagen, dass wir intelligente Informationen im Universum finden. So, wenn du jetzt so einen Zettel bei dir zu Hause findest, bring bitte den Müll raus, Mama. Was ist die beste Erklärung für diese intelligente Information? Da ist ein intelligentes Wesen, deine Mutter, und die hat ja diesen Zettel hinterlassen. Bring bitte den Müll raus. Du kannst es natürlich auch anders irgendwie erklären, aber in der Regel würden wir sagen, intelligente Information deutet auf einen intelligenten Ursprung hin. Da wären wir bei sogenannten teleologischen Argumenten, von Telos, was Ziel bedeutet. Und das ist der Punkt, so wenn wir in unserem Universum Dinge sehen, die zielgerichtet sind, dann deuten sie darauf hin, dass sie von einem intelligenten Bewusstsein kommen. So, schau dir zum Beispiel an, wie viele Faktoren zusammenkommen müssen, dass Leben auf unserem Planeten möglich ist. Ein gewisser Abstand zur Sonne. Es muss bis auf das Hundertstel und Tausendstel in irgendwelchen, muss die richtige Temperatur und so weiter da sein. Und jetzt sagen wir mal, das Universum begann vor 13,8 Milliarden Jahren und die Erde entstand vor 7 Milliarden Jahren. Dann haben wir einen Zeitraum von 7 Milliarden Jahren. Hört sich ziemlich viel nach einer sehr, sehr langen Zeit an. Ist es auch. Aber wenn wir anschauen, wie viele Faktoren zusammenkommen müssen, dass Leben auf der Erde möglich ist, dann sind 7 Milliarden Jahre bei weitem nicht genug. William Lane Craig hat ein sehr interessantes Video auf seinem Kanal Reasonable Faith Deutsch, wo er das aufführt, wie viele Punkte zusammenkommen müssen, wo du sagen kannst, ja, wenn es das Universum unendlich wäre, dann kommt irgendwann halt mal vielleicht tatsächlich eine Erde raus, wo genauso viele Dinge zusammenkommen müssen. Ja, aber es ist ja nicht unendlich. Es hatte einen Anfang nach der gängigen Theorie vor 14 Milliarden Jahren und hatte 7 Milliarden Jahre, bis die Erde kam. Also da deutet es hin auf zielgerichtete Vorgänge. Und selbst Richard Dawkins, der bekannte Atheist, sagt, dass das Universum so aussieht, als hätte es einen intelligenten Designer, der dahinter steckt. Und so könnte man auf weitere Punkte hinweisen, wie die DNA und so weiter, wo wir intelligente Informationen finden. Ich möchte dieses Moralargument nochmal aufgreifen. Ich habe es vorher von der Relevanz der Gottesfrage her beleuchtet und will es jetzt mal beleuchten als ein Indiz für die Existenz Gottes. So, im Römerbrief Kapitel 2 lesen wir, dass, habe ich den Bibelvers hier? Ja, den habe ich hier, dann gehen wir da mal als erstes drauf. Da lesen wir, denn wenn Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus tun, was das Gesetz fordert, so sind sie, obwohl sie das Gesetz nicht haben, sich selbst Gesetz. Sie beweisen damit, dass das Gesetzeswerk in ihr Herz geschrieben ist. Ihr Gewissen bezeugt es ihnen. Dazu auch die Gedanken, die einander anklagen oder auch entschuldigen. Okay, also was die Bibel hier sagt ist, Gott hat jedem Menschen ein moralisches Gesetz ins Herz gelegt. Und unabhängig von der Bibel wird auch Gott jeden Menschen danach richten. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt am Ende Menschen, die nicht die Bibel haben, nicht einen, also im biblischen Selbstverständnis, nicht einen Kompass haben für Gut und Böse. Sondern die Bibel sagt hier, jeder hat bestimmte Grundwahrheiten, moralische Gesetze ins Herz gelegt bekommen. Und das ist, behaupte ich, die Erfahrung, die Menschen auf der ganzen Welt machen. Menschen machen die Erfahrung eines solchen moralischen Gesetzes in sich. Also es gibt Dinge, die sind keine Frage des Geschmacks. Die sind unabhängig von der Meinung anderer, moralisch wahr oder moralisch falsch. Es ist eine Frage des Geschmacks, ob Schokoladeneiscreme die beste Sorte ist oder Pfefferminzeiscreme. Das ist eine Frage des Geschmacks. Es ist keine Frage des Geschmacks, ob es falsch ist, einen wehrlosen Menschen zu quälen. Es ist keine Frage des Geschmacks, ob es gut ist, einer alten Dame über die Straße zu helfen. Das ist moralisch wahr. Und jetzt kann man natürlich das challengen und das machen Menschen. Aber ich behaupte, so wie, also wenn wir das nicht als eine Grundintuition anerkennen, dann dürfen wir auch unseren Sinneswahrnehmungen nicht trauen. Moralische Gesetze werden von uns genauso real erlebt wie Naturgesetze. Wie wir mit unseren Sinneswahrnehmungen andere Dinge wahrnehmen können, so nehmen wir wahr, dass es Dinge gibt, die moralisch gut und moralisch böse sind. Und meine Behauptung von vorher war, Gesetze brauchen einen Gesetzgeber. Und wenn wir die Realität von Gesetzen erleben in uns drin, wie das die Bibel beschreibt, ist das ein Indiz für einen moralischen Gesetzgeber. Gibt es denn solche moralischen Gesetzmäßigkeiten? Man könnte verschiedene Punkte jetzt dafür anführen. Ich will mal ein Argument noch nennen, den moralischen Fortschritt, den wir den Menschen ja anführen. Dass man zum Beispiel sagt, hey, ist es gut, dass heute Menschen aus allen Hautfarben das Recht haben, in den USA zu wählen? Oder andere moralischen Fortschritte, die Abschaffung von Sklaverei. So, wenn wir jetzt zum Beispiel von einem wissenschaftlichen Fortschritt sprechen, was meinen wir damit? Wir meinen damit, dass wir die, zum Beispiel in der Naturwissenschaft, die Gesetzmäßigkeiten der Natur besser verstehen, besser erforscht haben. Ein naturwissenschaftlicher Fortschritt wäre zu sagen, wir haben mit unserem Tool der Naturwissenschaft die Gesetzmäßigkeiten im Universum besser erkannt, durchdrungen und verstanden. Wenn wir sagen, wir haben einen moralischen Fortschritt, dann bedeutet das, dann sagen wir implizit, es gibt moralische Gesetzmäßigkeiten und wir haben sie durch unseren moralischen Fortschritt besser verstanden und durchdrungen. Damit, wenn wir sagen, es ist ein moralischer Fortschritt, dass Sklaverei abgeschafft wurde, dann sagen wir, es gibt einen moralischen Standard, dem entgegen wir uns hin entwickelt haben. Und ich behaupte, so natürlich, wie es für uns, wie das Gesetz der Schwerkraft für uns ist, so natürlich ist es für uns, von moralischen Wahrheiten auszugehen. Jetzt wird es auf verschiedener Ebene, und die sind wiederum eben, behaupte ich, nur mit einem moralischen Gesetzgeber möglich. So, jetzt gibt es verschiedene Einwände, die Leute dagegen natürlich haben. Ich greife jetzt mal ein bisschen in der Q&A-Runde von später voraus und gehe jetzt mal auf ein paar typische ein. Ein Punkt wäre zum Beispiel zu sagen, dass es in unterschiedlichen Kulturen ja de facto unterschiedliche moralische Vorstellungen gibt. Das widerlegt doch die Annahme einer universalen moralischen Gesetzmäßigkeit, die in unser Herz gelegt ist. Denn offensichtlich haben ja Leute unterschiedliche Vorstellungen. So, was ja die Bibel nicht sagt, ist, dass alle Menschen auch danach leben. Sie sagt, dass unsere Gedanken uns gegen uns anklagen oder auch entschuldigen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein ISIS-Soldat, dessen Ideologie ihm erlaubt, eine Jesidin als Kriegsgefangene zu nehmen und sie zu vergewaltigen, dabei denkt, das ist okay. Der kann mir erzählen, was er will. Er weiß, was für ein schlimmer Mensch er gerade ist. Er weiß, was er da gerade für Unrecht begeht. Er weiß es einfach. Der Nazi, der kann sonst was erzählen. Er weiß, dass er da gerade in der Gaskammer, wenn er da Menschen quält und da reinschickt und Kinder reinschickt, dass er dabei was Böses tut. Und es gibt so viele Beispiele dafür in unserer eigenen Kultur, wo Menschen beigebracht bekommen, die und die Dinge sind das Normalste der Welt. Und trotzdem aber merkt man irgendwie, scheint es ja trotzdem bei Menschen ein schlechtes Gewissen auszulösen. Also ich will mal ein sensibles Thema ansprechen, aber mir geht es jetzt nicht darum, ich habe jetzt lauter krasse Beispiele genannt, mir geht es in keiner Weise darum, das jetzt auf diese Ebene zu stellen, überhaupt nicht. Aber ich finde interessant, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der seit Jahrzehnten es total normalisiert wird, zu sagen, dass Abtreibung eine völlig legitime und ganz normale Sache ist. Und im Grunde ist es sowieso noch kein Mensch, also was soll's. Meine Lehrerin damals vor 20 Jahren hat so gesagt, ist nur ein Zellklumpen, das ist wie wenn du den Blinddarm entfernst, überhaupt nichts dabei. So in so einer Kultur, also natürlich nicht, dass es überall immer so unsensibel oder so hart gesagt wird, wie jetzt meine Lehrerin damals, aber es wird seit ganz langer Zeit sehr normalisiert. Man verwendet dann auch lieber den Begriff Schwangerschaftsabbruch statt Abtreibung, um das einfach ein bisschen neutraler auch zu framen. Und obwohl das so ist, findest du Internetforen voll davon, von Frauen, die auch nachdem sie diesen Schritt gegangen sind, das total bereuen und sich schlecht fühlen und ein schlechtes Gewissen haben. Mir geht es nicht darum, wenn jemand so eine Erfahrung oder wenn jemand eine Abtreibung hinter sich hat, jetzt mit dem Finger auf irgendjemanden zu zeigen. Mein Punkt ist einfach der, dass obwohl wir in einer Kultur leben, in der es Dinge gibt, die uns als normal verkauft werden, trotzdem Leute in sich merken, irgendwie der richtige Schritt war es nicht. Ich erinnere mich, ein Mädchen bei uns aus der Gemeinde, ich muss mich gleich in der Pause noch mal ein bisschen hinlegen. Wir haben ein tamilisches Mädchen bei uns in der Kirche, ihre Mutter in Sri Lanka aufgewachsen als Hindu, aufgewachsen mit dem Kastensystem, in dem es normal ist, Menschen einzuteilen in höhere Kaste, niedrigere Kaste. Ich behaupte, mehr Wert, weniger Wert, das ist letztlich das Denken, was dahinter steckt. Und je nachdem behandelst du auch Menschen. Und für sie war immer klar, nein, das ist falsch. Alle Menschen sind wertvoll. Und obwohl ihre Kultur ihr immer was anderes beigebracht hat, hatte sie in sich drin dieses moralische Gesetz, dass sie sagt, nein, das stimmt nicht. Und als sie dann mit dem Christentum in Berührung kam, hat plötzlich ihr moralischer Kompass viel mehr Sinn ergeben, der schon immer da war. Und ich behaupte, solche Beispiele findest du immer wieder. Als Christen glauben wir nicht, dass alle Menschen ihren moralischen Idealen gemäß leben. Selbstverständlich glauben wir das nicht. Deswegen musste ja Jesus kommen und ans Kreuz gehen. Also die Tatsache, dass es moralische Gesetze gibt, heißt nicht, dass alle nach denen leben. Deswegen wäre das kein Punkt. Interessant ist, dass es oft kein faktischer Unterschied ist. Du siehst, dass selbst die Nazis diesen Grundwert irgendwo verinnerlicht hatten, dass der Mensch wertvoll ist. Aber was sie gemacht haben, ist, Menschen ihr Menschsein abzusprechen. Dass sie, bevor sie dann in die Ghettos in Warschau gegangen sind, sich Propagandafilme angeguckt haben, um die Menschen, die sie gleich abschlachten sollten, zu entmenschlichen. Weil dieser Grundwert selbst in dieser Diktatur weitergegeben war, Menschen sind wertvoll, also ein universales Gesetz, was selbst da irgendwo gegolten hat, aber man hat Menschen ihr Menschsein abgesprochen. So, wenn du nach Indien gehst, ich könnte jetzt weitere Beispiele bringen, um den Punkt zu unterstreichen, das ist am Ende, ich weiß, dieser Punkt kann gechallenged werden, ich will einfach mal nur dieses Argument vorstellen und in der Q&A darf ich auch gerne da hinterfragt werden, aber will mal weitergehen. Das wäre ein weiteres Indiz für die Existenz eines Gottes. Moralische Gesetze in uns, die auf einen moralischen Gesetzgeber hinweisen. Ein weiterer Punkt wäre, ich behaupte einfach, die menschliche Intuition. Ist doch interessant. Du findest nicht überall auf der Welt Bibliotheken. Du findest nicht überall auf der Welt Theater. Du findest nicht überall auf der Welt Kinos. Du findest aber überall auf der Welt Gebetsstätten. Überall auf der Welt haben die Menschen den Drang in sich, auf ihre Knie zu gehen und sich vor dem Transzendenten niederzuwerfen. Sie nennen es anders, sie packen es in andere Formen, aber in uns drin ist dieses Bewusstsein um etwas, das über diese Welt hinausgeht. Und es ist interessant, ich meine, man könnte jetzt sagen, es hat die Evolution halt uns so einverleibt, das ist noch so ein Nebenprodukt, weil es Menschen im Rudel halt geholfen hat, gemeinsam sich um einen Gott drumherum zu scharen. Aber selbst dann, also jetzt mal ganz pragmatisch gedacht, ja, dann sollten wir doch, dann hat sich ja bis heute nichts dran geändert. Das wäre ja genau das Argument von meinem Nachbarn, der sagt, die Leute, die kommen ohne Gott nicht klar. So, dann sollte man aus rein pragmatischen Gründen an Gott glauben. Also einfach, weil es einen evolutionären Vorteil bringt und wichtig ist für uns. Ach super, vielen Dank dir. Ja, die ist angeschlagen. Merkt ihr gar nicht so sehr, aber das haut rein. Aber ich habe Freude an der Zeit hier. Ja, also, das finde ich auch interessant. Menschen überall nehmen es als natürlichste der Welt wahr, es gibt etwas über uns. So wie Kinder, ohne dass du ihnen beibringen musst, dass es Wasser gibt, Durst haben. So haben Menschen, ohne dass du ihnen beibringen musst, dass es einen Gott gibt, ein Bedürfnis nach dem Göttlichen. Deswegen dieses Argument, ja, würde man jetzt einem Kind nichts beibringen über Gott, wäre es ein Atheist? Nö, das ist das Natürliche im Menschen, religiös zu sein. Es ist eigentlich entgegen unserer menschlichen Natur, es nicht zu sein. Und der Atheismus ist damit eigentlich auch menschheitsgeschichtlich gesehen ein ganz interessantes Ausnahmephänomen. Boah, ich merke, wir kommen nicht mit den Punkten durch, überhaupt nicht, aber ich will mal noch hier auf ein paar Dinge eingehen, die vielleicht da auch noch interessant sein könnten. Ja, warum das Christentum bei all den Glaubensrichtungen? Es gibt so viele Religionen, warum ausgerechnet an den christlichen Gott glauben? So diese Frage, die setzt manchmal voraus, dass jede Religion gleich wahrscheinlich ist. Aber das ist nicht der Fall. Also wenn ich jetzt sage, ich bin, weiß nicht, ob ihr Uriella kennt, die ihr Badewasser vertickt hat, wenn die jetzt ihre, die ist ja nicht automatisch nur, weil sie das jetzt macht und ihre eigene Sekte gründet, von der Wahrscheinlichkeit auf demselben Level wie der Islam, das Christentum und der Hinduismus. Oder der kleine Liman hier aus Korea, der jetzt sagt, er ist der verheißene Hirte der Endzeit, ist ja nicht plötzlich so, oh, jetzt haben wir seine Sicht, dann haben wir die Sicht von 2000 Jahren Christentum, dann haben wir die Sicht von den Hindu. Ist ja nicht so, dass jede Religion nur durch ihre bloße Existenz gleich wahrscheinlich ist wie jede andere. Es gibt Dinge, die bestimmte Glaubensrichtungen wahrscheinlicher erscheinen lassen als andere. Wenn wir nämlich zum Beispiel sagen, der Urursprung des Universums ist selbstexistent, zeitlos, nichträumlich, immateriell, dann würde ich behaupten, sind Naturreligionen schon mal ausgeschlossen. Denn eine Religion, die davon ausgeht, das Göttliche steckt in der Natur, erscheint weniger wahrscheinlich angesichts der Erkenntnisse, die wir haben, dass die Natur begonnen hat zu existieren, als eine Glaubensrichtung, die sich Gott denkt, als jemanden, der außerhalb der Natur steht. So, wir wissen heute, die Natur hatte einen Anfang und darum ist der Pantheismus und pantheistische Vorstellungen erscheinen weniger wahrscheinlich als die Vorstellungen von einem Schöpfergott. Johannes von Damaskus im 7. Jahrhundert, ein Kirchenvater, hat ein ganz spannendes Argument gemacht, das noch lange vor den Erkenntnissen der Neuzeit war, wo er sich für den Monotheismus ausgesprochen hat, warum der Monotheismus plausibler ist. Er sagte, Gott ist per Definition unendlich und um Wesen voneinander auseinanderhalten zu können, musst du unterschiedlich stark ausgeprägte Eigenschaften haben. Größer, kleiner, breiter, schmäler und so weiter. Also sie müssen, um Wesen voneinander zu unterscheiden, müssen sie unterschiedlich stark ausgeprägte Eigenschaften haben. Das bedeutet aber, dass du nicht mehrere unendliche Wesen nebeneinander haben kannst. Denn dann wären ja die Eigenschaften, also das geht nicht. Denn um sie voneinander zu unterscheiden, müssen ihre Eigenschaften unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Also kannst du nur ein unendliches Wesen haben. Es wäre natürlich die Sache, dass man im Hinduismus dann ja auch die verschiedenen Gottheiten als Manifestationen des einen unendlichen Wesens sieht. Da könnte man jetzt argumentieren, das greift da nicht. Aber auf ganz viele polytheistische Vorstellungen greift es zum Beispiel sehr stark. Wo ich sagen würde, ja, ich finde, es ist ein plausibles philosophisches Argument, das aufzeigt, der Monotheismus, der Glaube an ein unendliches Wesen ist wahrscheinlicher als die Idee von mehreren unendlichen Wesen nebeneinander, weil das in sich selber nicht aufgehen kann. Ja, finde ich ein interessantes Argument, mal so am Rande. Man könnte sich jetzt zum Beispiel mal mit dem Christentum und dem Islam auseinandersetzen. Ich finde immer wieder faszinierend. Wir als Christen sind es ja total gewohnt, seit langer, langer Zeit uns schon auseinanderzusetzen mit verschiedenen kritischen Rückfragen, die Menschen an die Bibel richten. Die besonders auch gern Muslime an die Bibel richten und sich dabei auch teilweise liberaler Theologen bedienen, die aber, wenn sie mit denselben Kriterien an den Koran herangehen würden, auch sehr, sehr vieles stark in Frage stellen würden. Ich finde viele Dinge total interessant, die ich mal im Zusammenhang bringen möchte. Vielleicht kennt ihr das ist eine Münze, die habe ich mir gekauft, so eine Nachbildung. Ich finde sie leider nicht mehr, aber ich habe noch ein Foto davon mit mir zusammen. Naja, kann man kaufen, Nachbildung davon für 100 Euro. So Münzen, die gefunden wurden aus dem mesopotamischen Raum. Was hochspannend ist, ist, dass es in Zeiten, in denen laut islamischem Narrativ überall schon das islamische Kalifat etabliert war, Münzen gepresst wurden mit persischen, heidnischen Symbolen, diesem Zarathustra-Glauben drauf und im westlichen Reich mit Kreuzsymbolen drauf. Und das, was ein Kaiser immer gemacht hat, ein Königreich, das neu an die Macht gekommen ist, ist durch die Münzen Dominanz und Präsenz zu zeigen. Es gibt deswegen unter anderem neben der Tatsache, dass es gibt verschiedene Leute, die unter anderem deswegen anführen, dass wir nicht wirklich davon ausgehen können, dass es im 7. Jahrhundert den Islam in der Form gab, wie es das islamische Narrativ hergibt. Neben Punkten wie archäologischen Funden, Münzfunden, ist es so, dass wir kaum nicht-islamische Quellen aus dem 7. Jahrhundert haben. Wir haben praktisch keine nicht-islamischen und auch praktisch keine islamischen. Die ganzen Überlieferungen über das Leben Mohammeds, die Dinge, die er gesagt haben soll, gelehrt haben soll, die Hadithe, die sind aus dem 8. Jahrhundert und angeblich wurden die über 100, 150 Jahre mündlich weitergegeben. Aber warum wartet man so lange? Also wieso sollten zigtausende Menschen, hunderttausende Menschen diesem neuen Reich angehören und über 100 Jahre, 150 Jahre warten, bis sie mal das verschriftlichen, was da angeblich alles passiert ist. Das finde ich ist ein sehr interessantes Argument, wo viele Muslime gar nicht drauf klarkommen, weil das in ihrem Kopf einfach klar ist, so steht's, so ist es. Aber wenn du mal fragst, wann wurde das denn geschrieben, wie lässt sich das datieren, merken wir, sieht das viel dünner aus, als es zum Beispiel bei der Bibel ist. Du siehst, hier das ist eine Szene aus Schindlers Liste. Vielleicht kennt ihr diese Szene, wo Schindler einen Ring überreicht bekommt, nachdem er verschiedene Juden gerettet hat vor der Ermordung im KZ. Weiß jemand, was auf diesem Ring draufsteht? Genau, wenn wir einen Menschen tötet, das ist, als hätte er die ganze Welt getötet. So, hier unsere jungen TikToker, die auf Instagram mit Muslimen diskutieren. Kennt ihr diese Passage? Nicht, okay. Vielleicht mal andere schon. Du kennst sie, ja. Das steht im Koran so drinne. Und es steht im Koran, und es steht noch in einem anderen Buch, nämlich dem Talmud. Was ist der Talmud? Genau dieses Buch, aus dem in Schindlers Liste zitiert wird. Weil der Talmud ist ein Kommentar zur Tora, zum Alten Testament, zur Tora, ja, ein Kommentar zum Alten Testament. Und da wird auch dieser Vers angeführt, aber mehrere hundert Jahre nach Christus wurde der aufgeschrieben. Das ist also kein göttlich inspiriertes Buch, sondern das ist wie ein Bibelkommentar aus jüdischer Sicht. Und da geht es im Kontext darum, Kain und Abel, da gab es ja den Brudermord, und weil eben Kain Abel umgebracht hat, deswegen sind Abels Nachfahren alle gestorben, und damit ist es so, als hätte er die ganze Welt getötet, so der Talmud dazu. Und diesen Vers findet man eins zu eins im Koran wieder. Und es gibt viele solcher Passagen aus jüdischen Quellen, heidnischen Quellen, in dem Alexander-Roman zum Beispiel, also ein Pamphlet, was im 5., 6. Jahrhundert in Mesopotamien rumging, wo du eins zu eins im Koran wiederfindest. Sodass du eben sehr wahrscheinlich sagen kannst, dass eben nicht ein von aller Ewigkeit der im Himmel bewahrtes Buch, das dann herabgesandt wurde. Ich würde den Case machen, dass der Vergleich zu Jesus und dem Neuen Testament vor allem ein anderer ist. Hier war ich vor ein paar Jahren in Jogginghose in Korinth vor der Erastus-Inschrift. Erastus, einfach mal so symbolisch, steht es für eine der vielen archäologischen Funde, die gemacht wurden, um aufzuzeigen, dass Personen und Orte aus der Bibel bestätigt wurden und außerbiblisch erwähnt wurden. Wir haben gerade beim Neuen Testament viele Quellen. Innerhalb von 60 Jahren haben wir 27 Dokumente des Neuen Testaments. Wir haben innerhalb von 100 Jahren, also bis die erste Biografie über Mohammed erstmal erschienen ist, haben wir schon um die 50 Quellen, wenn du mal die Ignatius-Briefe reinrechnest, Clemens-Briefe, die Didache, christliche Sekten, die im Umlauf waren und Texte geschrieben haben, Flavius Josephus und so weiter. Wir haben sehr, sehr viele Quellen, sehr frühe Quellen, und das, obwohl es eine sehr kleine Bewegung war, während der Islam ja angeblich ein riesiges Kalifat war, das sich ausgebreitet hat und du sehr wenige Belege hast. Wir haben innerbiblische Hinweise für eine Augenzeugenschaft, eine genaue Kenntnis der richtigen Namen, die man im ersten Jahrhundert in Palästina hatte. Eine genaue Ortskenntnis, wo man merkt, es wurde von Augenzeugen geschrieben oder von Leuten, die Augenzeugenberichte vorliegen hatten. Archäologische Funde, die die biblische Historizität bestätigen, zuverlässige Textüberlieferungen und so weiter. Ja, ich möchte mal an dieser Stelle meinen Punkt setzen. Und wir wollen uns noch ein paar Minuten nehmen, und ich fand das Konzept von Andy vorher ganz gut, dass wir erstmal ein paar Fragen gesammelt haben. Dann konnte ich das auch ein bisschen zeitlich nochmal mehr eingrenzen. Und im Grunde mein nächster Punkt wäre der, den ich gestern in der Jugend gehalten habe. Und ich fasse das einfach nochmal kurz zusammen. Jesus hat krasse Dinge über sich selbst gesagt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin Gott. Sagt er indirekt genauso. Warum sollten wir ihm glauben? Könnte ja jeder daherkommen. Wir können ihm glauben, weil er von den Toten auferstanden ist. Und jetzt könnte ich euch noch eine 20-Minuten-Präsentation zeigen mit Argumenten für die Auferstehung Jesu. Ich verweise euch dazu einfach mal auf unseren Blog. Oder die Debatte, die ich letztes Jahr mit dem Atheisten Klaus hatte, findet man auf unserem Kanal. Da habe ich eine die genau dieselbe Präsentation gezeigt und ein paar Argumente dafür getroppt, die er herausgefordert hat. Und dann war das so ein Back and Forth. Dann seht ihr auch gleich mal eine Debatte zu dem Thema. Aber ja, wenn die Auferstehung Jesu passiert ist, dann ist es der Beweis, würde ich sagen, für die Wahrheit des christlichen Glaubens. Und ich glaube, dafür haben wir sehr gute Anhaltspunkte. Alright, wir wollen uns noch eine Viertelstunde nehmen für Fragen aus dem Publikum. Und mir ist völlig klar, ich sage das vielleicht auch jetzt so, ich habe ganz viele Dinge nicht, ich habe es vorher auch schon gesagt, nicht in der Intensivität gestriffen, wie man es eigentlich machen sollte, um den Themen gerecht zu werden, aber wollte euch einfach mal einen breiten Überblick geben. Und genau, deswegen, vielleicht Leute, die vorher noch nicht dran waren, ich merke so die Reihe hier vorne, er hatte schon, genau, er kam vorher nicht dran.